Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste.
Hallo liebe Skisprung-Fans, ich bin Luis Holoch und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Und ich muss wirklich sagen, das ist eine, auf die ich mich ganz besonders freue. Zum einen, weil wir uns heute einem Thema widmen, das bislang noch gar keine Spezialfolge von uns bekommen hat. Zum anderen freue ich mich aber auch darauf, weil ich einen ganz besonderen Gast begrüßen darf. Er ist ein Multitalent in Sachen Moderation und Kommentar zwischen Volksfest der Volksmusik, den Olympischen Spielen und dem Stadtfest in Taucher hat er schon alles moderiert und kommentiert. Und ganz nebenbei war er auch noch in seiner Jugend selbst nordischer Kombinierer und für mich persönlich einer, wenn nicht sogar der wichtigste Wegbegleiter auf meinem persönlichen Werdegang. Und deswegen sage ich ganz herzlich willkommen, lieber Roman Knoblauch.
Hallo Luis, danke schön für die Worte. Das mit der Volksmusik hättest du weglassen können. Bekommt die Leute ja einen völlig falschen Eindruck, aber ich stehe zu meiner Vergangenheit. Und so wie du viele Dinge in deinem Leben gebraucht hast, um da zu sein, wo du jetzt bist, war auch die Volksmusik mit Florian Silbereisen und Helene Fischer ein wichtiger Bestandteil meines beruflichen Lebens. Schön, dass wir heute mal gemeinsam nach langer Zeit wieder einen Podcast aufzeichnen.
Das freue ich mich auch, wobei so lange ist es ja noch gar nicht her, denn ich durfte ja gemeinsam mit der lieben Martina Di Lorenzo zu Gast sein in eurem Podcast, dem, jetzt musst du mir bei den Namen helfen,
Skigestöber. Genau.
Mit dem VSC Klingenthal. Ja, genau. Und da sind wir eigentlich gleich schon beim Thema, denn um Klingenthal soll sich in dieser Folge drehen, und da du ja der Vater dieses Formats bist gewissermaßen, würde ich sagen, nimm uns doch mal mit, was haben wir denn heute vor und vor allem, wie ist die Idee entstanden? Ich kann so viel verraten, es hatte was mit deinem letzten Urlaub zu tun.
Das ist richtig, ich war im Harz wandern und in Braunlage, und ich bin ja genauso Skisprungschanzenverrückt wie du, überall, wo nur andeutungsweise eine Skisprungschanze stehen könnte. Und du erinnerst dich, ich war im letzten Jahr auch schon mal im Harz und habe gesagt, hier muss doch irgendwo eine Schanze sein. Wir haben die nicht gefunden. Ich habe dich in meiner Verzweiflung angerufen. Du hast gesagt, da am Wurmberg, da steht eine Schanze. Wir haben die nicht gefunden, und in diesem Jahr waren wir direkt gegenüber der Schanze, und ich bin dann dahin gegangen und ich war so begeistert von der noch aktuellen Schanzenanlage und dachte ich, Mensch, ich bin dann wieder hochgegangen, da stand doch mal noch eine andere Schanze. Da habe ich dich angerufen, dann hast du mir so ein bisschen was erzählt, und dann bin ich auf diesen Wurmberg hochgegangen und sagte zu meiner Frau, guck mal, hier stand doch mal eine Schanze, also oben in 1000 Meter Höhe, ja, der Auslauf noch wie bei der Aschbergschanze. Da habe ich dich wieder angerufen, hast du gesagt, natürlich, das war mal eine, und die war sogar COC-zertifiziert, und hast du mir ein Bild geschickt, und dann habe ich dich wieder angerufen und habe gesagt, Luis, lass uns doch mal was über Schanzen machen, die so ein bisschen in die Vergessenheit geraten sind. Und da hast du gesagt, das machen wir, immer wieder mal ganz kurz eingestreut, wann uns was einfällt. Und ich fand die Idee toll, und du auch, dann haben wir heute zusammengefunden. Und ich freue mich drauf, weil es ist ja auch für mich so ein bisschen eine Reise in meine Vergangenheit, und mit deiner Leidenschaft, das deckt sich einfach, und das ist schön. Und insofern freue ich mich, dass wir mit einer Aschbergschanze anfangen. Denn da habe ich die schönste Zeit meines Lebens verbracht, nämlich in Klingenthal in der Steinbachstraße 27 war mein Internat. Da bin ich groß geworden, zu Fuße der Aschbergschanze, und ich verbinde so viel mit diesem ehemaligen Bauwerk, was ja leider kurz nach der Wende gesprengt wurde, und wie ich heute irgendwie gelesen habe, versehentlich, also weiß nicht, du weißt das sicherlich mehr, ich sollte eigentlich noch stehen, aber das, wie oft ich da auf dem Anlaufturm war, und wenn ich dann nach Klingenthal komme, kann ich das immer noch riechen, ich kann sie immer noch sehen, und jedes Mal, immer wenn ich in Klingenthal bin, gehe ich zum Ort der ehemaligen Aschbergschanze.
Das trifft sich jetzt hervorragend. Das ist so ein bisschen, man muss ja dazu sagen, wir haben eine sehr junge Hörerschaft. Für die ist das jetzt wie wenn der Opa vom Krieg erzählt, weil die alle mit diesen Begriffen nichts anfangen können. Aber deswegen sind wir ja hier. Wir sind heute aufklärerisch unterwegs, kann man sagen. Und du hast es schon ganz wunderbar zusammengefasst. Für uns sind Skisprungschanzen ja nicht nur Mittel zum Zweck. Für manche andere sind sie das vielleicht. Aber man kann ja sogar sagen, wir haben eine gewisse emotionale Verbindung zu manchen Anlagen. Und du natürlich ganz besonders zu dieser legendären Anlage. Und als wir das letzte Mal bei einem Skisprungwettkampf waren, das war ja 2018 in Klingenthal beim Sommer Grand Prix, da hast du gesagt, auch Mensch, da würde ich gerne noch mal hin. Dann sind wir zusammen ins Auto gestiegen und sind genau dort hingefahren. Und ich war vor, das müssten jetzt 12, 13 Jahre gewesen sein, bin ich da das erste Mal da gewesen. Und da war sogar noch mehr an Überresten da von dieser Anlage. Kannst du dich noch erinnern, als du das letzte Mal da warst, was du empfunden hast, als du da gewesen bist?
Also es war jetzt noch gar nicht so lange her, dass ich das letzte Mal da war. Das war im Dezember, weil wir machen, ich habe einen lieben Klassenkameraden, einen ehemaligen, der hat sich in Klingenthal so ein Wochenendhäuschen gebaut und dann haben wir beschlossen, wir machen jetzt jedes Jahr ein oder zweimal ein Dynamo-Treffen. So ehemalige Leute, Thomas Prenzl, Juniorenweltmeister im nordischen Kombination ist mit dabei und Dirk Leon hat auch einen Kombinierer. Und da bin ich immer hingefahren, dann stehe ich da an diesem Auslauf und dann läuft das wie ein Film von mir ab. Leider die Schanzen, die kleinen Aschbergschanzen jetzt auch dem Verfall preisgegeben. Leider. Auch der Liftantrieb steht auch nicht mehr. Das war, glaube ich, als wir das letzte Mal waren, stand ja noch. Also der Sessellift, der da hochging. Naja, und von der Schanze ist leider nicht mehr viel zu sehen. Die wächst zu, die Natur holt sich das alles zurück. Man erkennt aber noch, wenn man weiß, wie es früher ausgesehen hat, wo die Schanze stand und ja, der Weg unter der Brücke durch, unter dem Auslauf, ging der Tunnel durch, dann hoch. Denn wir sind mit dem Auto hochgefahren. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die Brücke das überhaupt noch aushält, wenn ich da mit meiner Kiste drüber fahre, aber sie hat es ausgehalten.
Das muss man wirklich sagen. Also es ist ein sehr, sagen wir mal, gut versteckter Ort. Also man muss schon wissen, wo die Anlage stand, damit man dort noch hinfindet. Aber genau das muss sie ja früher so besonders gemacht haben, dass die Menschen da in dieses Tal hochgepilgert sind. Und man muss ja sagen, im Gegensatz vielleicht zur heutigen Anlage der Vogtland Arena, sie war dem Wetter besser ausgesetzt. Also sie war nicht so windanfällig und vor allem sie war sehr, sehr schneesicher früher.
Also zu meiner Zeit, ich war ja in den 80ern in Klingenthal, gab es wirklich noch Winter. Ich kann mich an keinen einzigen Winter erinnern, wo es nicht irgendwo Schnee, wo es keinen Schnee gab. Wir hatten auch Winter mit minus 20, minus 25 Grad Kälte. Wir hatten aber auch schon mal Winter, wo wir, es gab ja nicht nur die Springen auf der Aschbergschanze, sondern es gab ja auch das internationale Damenskirennen. Das war immer Anfang des Jahres, im Januar oder im Dezember, Ende des Dezember. Da war wirklich die Weltelite im Langlauf bei den Damen, die war im Mühleiten. Gab es diese Finnhütten und da haben wir teilweise dann Schnee aufgeschippt. Also wirklich 1,50, dass das innerhalb von einer Woche auf 50 Zentimeter runtergeschmolzen ist, dass diese Wettkämpfe durchgeführt werden konnten. Das waren so die Erinnerungen, aber die Aschbergschanze war eigentlich immer schneesicher. Die lag ja nicht auf dem Aschberg, sondern gegenüber dem Aschberg. Ich glaube, es war der Keilberg, glaube ich, oder Scheibenberg, einer von beiden. Da lag die Schanze. Und windgeschützt, man hat sie auch nicht so gesehen wie jetzt zum Beispiel, Lahti, ja, wenn du da reinfährst, siehst du ja von Weitem schon. Das hat man eben nicht gesehen. Die Vogtland Arena jetzt, die ist natürlich deutlich sichtbarer, wenn man weiß, wo sie steht. Die Aschbergschanze war schön eingebettet in den Wald und das hat sie auch so romantisch gemacht, muss man wirklich sagen. Wir haben oft in einsamen Stunden die Mädchen dahin geführt und haben sich geküsst im Auslauf der Aschbergschanze. Es gab ja kein Licht.
Mensch. Die Romantik am Scheibenberg, wie ich jetzt gerade
noch. Am Scheibenberg, ja, siehst du, am Scheibenberg, genau, ja, genau, am Scheibenberg.
Ja, hervorragend. Vielleicht noch ein paar Daten, die wir euch an die Hand geben sollten. Sie wurde 1959 bereits gebaut, also schon eine sehr, sehr lange Zeit her. Und das in der Rekordzeit von nur 7 Monaten, das muss man sich mal vorstellen, für ein Bauwerk, das einen 115 Meter langen Anlauf hatte. Damit ihr euch das vorstellen könnt, dieser Anlauf war fast 20 Meter länger als der Vogtland Arena. Und das, obwohl die Schanze ein gutes Stückchen kleiner war, denn sie wurde als K82,5 gebaut und 1984 auf K102 vergrößert. Der letzte Schanzenrekord waren 107,5 Meter, natürlich gehalten von Jens Weißflog, wie sollte es anders sein, DDR-Meisterschaft 1985 war das. Und was mir dann so erzählt wurde, so ein bisschen Vorbild war ja der Holmenkollen seinerzeit, auch mit den Traversen an den Seiten, also dass die Zuschauer auch seitlich des Hangs platziert werden konnten. Und der Sessellift, den du schon angesprochen hast. Und das war ja sicherlich auch so ein bisschen Teil der Magie dieser Anlage.
Die meisten sind aber wirklich zu Fuß hochgestapft. Also es gab ja keinen Lift am Anlaufturm. Du bist also neben der Anlaufspur links, bist du den Anlauf hochgelaufen. Und dann konntest du eben unten direkt neben den Zuschauern konntest du diese Treppen da hochsteigen. Und das war richtig, richtig lang und richtig steil. Also nicht alle haben den Lift benutzt. Im Training, glaube ich, war das sowieso kaum an. Daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Das ist doch schon eine Weile her. Aber viele sind da eben auch hochgelaufen, um sich einfach warm zu halten. Also ein Lift an der Schanze kannte ich zu DDR-Zeiten gar nicht. Also wüsste jetzt nicht, wo das muss angegeben haben könnte.
Ja, stark. Und man muss ja sagen, ich glaube, für die damalige DDR-Zeit kann man die Bedeutung dieser Schanze ja gar nicht hoch genug einschätzen. Das zeigt sich allein daran, dass insgesamt 14 Mal dort die Meisterschaften ausgetragen wurden. Also sie war auch in gewisser Weise ein Statussymbol.
Das war die größte Schanze in der DDR. Dann kamen wir danach erst Kanzlersgrund in Oberhof. Und da hat sich natürlich dort die deutsche Elite oder die DDR-Elite getroffen. Und es gab ja in der DDR, muss man vielleicht ganz kurz nochmal ausholen, es gab ja vier Sportclubs. Es gab zwei, die einer Sportorganisation angehörten, also Dynamo, das war Ministerium des Inneren. Und ASK war Armeesportclub und da gab es zwei zivile Sportclubs, das war Traktor Oberwiesenthal und jetzt Erzgebirge Oberwiesenthal und Motor Zell-Armehelles. Zell-Armehelles neben Oberhof, Oberwiesenthal in der Nähe von uns. Und dann wurde natürlich auch also die Einzugsgebiete der Sichtungen waren klar vorgegeben. Also das heißt, ich bin in der Oberlausitz geboren. Für mich führte der Weg automatisch zur Sportschule nach Klingenthal. Aus dem Erzgebirge sind dann die meisten nach Oberwiesenthal gegangen und dann aus dem Harz, beziehungsweise dann im Bereich Oberhof Zell-Mehl natürlich dann in die beiden Sportclubs. Und entsprechend wurden dann auch die Sportler ausgebildet. Also wir hatten ja aufgrund dessen, dass die Schanze natürlich die modernste in der DDR war, auch eine Menge an Skisprunglegenden, Manfred Deckert, Matthias Buse, Thomas Meisinger, Klaus Ostwald, Harry Klaas, Henry Klaas. Das war natürlich, Klingenthal war eine Hochsprung, eine Weitsprung, also eine Skisprung-Hochburg. Und Langlauf war auch gut. Wir hatten mit Marlies Rostock, die damalige und die Ex-Frau von Uwe Dotzauer, dann auch eine Olympiasiegerin in der Staffel. Aber Langlauf war jetzt nicht so die ganz große Rolle. Wir waren schon ein Skisprung-Club, kann man aus heutiger Sicht schon mal sagen, wenn man die Erfolge mal übereinander legt.
Und deswegen auch geradezu folgerichtig, dass es am 17. Januar 1986 auch einen Skisprung-Weltcup gab. Also wer jetzt dachte, Mensch, Klingenthal ist im Weltcup erst auf die Bildfläche getreten, nachdem es die Vogtland-Arena gibt. Nee, das war tatsächlich schon ein gutes Stück vorher. Das erste Weltcup-Springen in Klingenthal, wie gesagt, Mitte der 80er vor 32.000 Zuschauern, das kann man sich heute auch kaum mehr vorstellen. Und gewonnen hat ein Mann, der für dich wahrscheinlich das größte Idol war, was du je in deinem Leben hattest, nämlich Martin Nykänen vor Primož Ulaga, dem Jugoslawen seinerzeit noch, natürlich ein Slowene heute, und Valerij Karetnikov aus der Sowjetunion. Kannst du dich an diesen Tag noch erinnern, lieber
Ja,
Roman?
ich werde das nie vergessen. Also Klingenthal war im Ausnahmezustand. Ich war ja genauso Skisprungverrückt wie du. Das heißt, ich habe mir alle Skispringen angeguckt, die es gab. Ich kannte jeden Springer, obwohl ich den nie ohne Helm gesehen habe. Aber ich wusste immer, das ist der. Meine Eltern sind bald wahnsinnig geworden. Vierschanzentournee, Ausnahmezustand bei uns. Wir hatten ja nur zwei Programme, DDR1 und DDR2. Da ich aus der Oberlausitz komme, da gab es kein Westfernsehen. Also wir haben das aufgesaugt, was man uns angeboten hat. Und ich war natürlich ein riesengroßer Fan von Jens Weißflog sowieso, aber auch von Martin Nückind. Das war ja die Skisprunglegende schlechthin. Und wir hatten unser Internat, ich glaube 150, 200 Meter Luftlinie von der Aschbergschanze. Es gab nur diese eine Straße, wie diese 32.000 Menschen da, wenn die alle mit Autos gekommen wären, da hat die Vogtland Arena jetzt ja schon Schwierigkeiten, wenn da 32.000 Autos stehen. Aber das war damals überhaupt nicht denkbar. Aber es waren ja nicht so viele mit Autos unterwegs, aber es war Ausnahmezustand. Die standen da und wir hatten unseren Sportplatz oberhalb des Haus. Das Internat lag ein bisschen im Tal drin und davor war ein Bolzplatz. Da haben wir mal Fußball gespielt. Und da fuhr der Bus der finnischen Skisprung-Nationalmannschaft rein. Der fuhr da auf diesen Bolzplatz, stellte sich hin und dann stieg Martin Nykänen aus und der stand vor mir Und das war, keine Ahnung, ich werde dieses Bild nie vergessen. Der sah ganz anders aus ohne Helm. Der sah aus wie ein 15-jähriger Junge. Das war unfassbar. An das Springen selber kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Ich weiß nur, dass unglaublich viel los war. Ich kann mich an Primož Ulaga erinnern, der gefeiert wurde wie ein Held. Und an Jens Weißflog, der an dem Tag nicht so erfolgreich war. Der war, glaube ich, ein bisschen traurig. Also du müsstest jetzt mal gucken, wo er denn reingekommen ist.
Platz 9,
genau. Daran erinnere ich mich noch, dass er irgendwie nicht gut drauf war, nachdem das Springen zu Ende war. Und die Leute haben, wenn die Springer über, der Sessel führt direkt über die Zuschauer drüber, die haben die gefeiert. Und zwar vor allem natürlich auch die Westdeutschen. Und das fanden einige Funktionäre in der DDR nicht witzig. Aber die haben getobt. Das war unfassbar. Daran erinnere ich mich. Das war Wahnsinn. Also das ist war einer der schönsten Momente in meinem Leben in Klingenthal.
Und dann würde man sich ja denken, Mensch, nach so einem Ereignis, das schreit ja eigentlich nach Wiederholung, aber dazu ist es leider Gottes nie gekommen, was natürlich auch mit der politischen Wende zu tun hatte, die es dann nicht allzu viel später gab. Nur 3 Jahre später ist das letzte Springen auf der Schanze stattgefunden, allerdings DDR-interner Wettkampf. Mhm. Danach wurde sie wegen ihres schlechten Zustandes baupolizeilich gesperrt. Hast du noch eine grobe Idee, wie es dazu kam? Oder
nee, ist gar sie nicht. Schon verschwommen? Ich war dann in Leipzig zum Sportstudium. Ich hatte zwar noch ein Zimmer in Klingenthal, bin aber 87 zur Armee gekommen und durfte nur dreimal im Jahr nach Hause und hatte da eine Freundin, die jetzige Frau von Remo Lederer. Das werde ich ihm nie verzeihen. Remo Lederer, auch ein Skispringer aus Klingenthal. Nein, alles gut. Und habe das dann nicht mehr so verfolgt. Die letzten DDR-Meisterschaften, kann ich mich noch erinnern, dass Heiko Hunger gewonnen hat. Der war der letzte DDR-Meister, auch ehemaliger Kombinierer, Juniorenweltmeister. Konnte bedingungslos gut springen, aber war ein gnadenlos schlechter Langläufer. Und den hat man dann noch in den letzten Zügen der DDR, hat man ihn dann noch zum Spezialspringer gemacht.
Ja.
Haihu, genau. Und dann hieß es, die Schanze muss weg. Man wollte die Schanze rekonstruieren, daran konnte ich mich noch erinnern. Aber man muss sich das so vorstellen, dieses ganze DDR-Sportsystem brach zusammen. Und viele wollten einfach nichts mehr damit zu tun haben. Und viele haben natürlich dann auch die Sportpolitik der DDR verteufelt. Und da hatte man dann wenig Interesse vom Bund, solche legendären DDR-Vorzeigebauwerke noch irgendwie zu erhalten. Man muss sich das vorstellen, die Aschbergschanze war der Anlaufturm, der stand ja frei. Das war keine Naturschanze, sondern aus Beton gegossen, das Ding, also dass das überhaupt so viele Jahre gehalten hat. Ich meine, ich weiß nicht, wie damals die Abnahmekriterien waren, ob da jetzt jedes Jahr jemand gekommen ist und hat da gemessen, ob das Ding irgendwann zusammenbricht. Auf alle Fälle war das riesengroß. Und ich glaube, wenn die DDR irgendwas konnte, dann war es Sportstätten bauen. Also das war schon manifestiert da am Scheibenberg. Und war sehr, sehr traurig, als man dann die Bilder gesehen hat von der gesprengten Aschbergschanze. Und wenn ich das richtig gelesen habe, wollte man sie rekonstruieren. Aber da ist dann doch mehr eingestürzt, als einstürzen sollte bei der Sprengung. Und deshalb war ein Wiederaufbau dann finanziell nicht mehr möglich, oder?
Stimmt die Geschichte? Genau, also dass sie rekonstruiert werden sollte, das wurde noch zu DDR-Zeiten beschlossen. Was dann aus der DDR geworden ist, das wissen wir, denke ich, alle. Und dementsprechend hat man die Pläne dann auch nicht mehr weiterverfolgt. Also das Einzige, was dann wirklich bis zum Schluss noch, zumindest im groben Ausmaß stehen geblieben ist, war der Kampfrichterturm auf der linken Seite, wenn man jetzt vom Tal aus guckt. Finde ich auch sehr markant, diese Architektur. Also der alte in Oberhof, der sieht so ähnlich aus. Auch der in Johann-Georgen-Stadt, wer dort mal war. Irgendwie schon so ein bisschen Trademark für DDR, würde ich fast schon sagen, ja.
Ja, die Schanze in Johann-Georgen-Stadt ähnelt ja so ein bisschen auch der in Klingenthal, nur dass die eben oben auf dem Berg stand und dass sie natürlich von Weitem sichtbar war. Aber so vom Baustil her würde ich jetzt sagen, bin kein Architekt, aber hat man sich da schon irgendwo, kann man schon Parallelen erkennen, ja.
Das ist
Erzgebirgsschanze.
Ja, genau.
Auch schade.
Also ja, sehr, sehr, sehr bedauerlich. Das bedeutete natürlich auch, dass Sachsen fortan keine Großschanze mehr hatte, denn die Aschbergschanze war seinerzeit die einzige. Die kleinen Aschbergschanzen, hast du gerade schon erwähnt, die stehen auf der gegenüberliegenden Seite der alten Aschbergschanze. Also von denen erkennt man noch ein bisschen mehr, aber leider Gottes, wie du auch schon gesagt hast, die sind in der Zwischenzeit verfallen. Aber die gute Nachricht für die jungen Skispringer in Klingenthal ist ja, dass sie zwischen 2020 und 2022 vier Jugendschanzen gebaut haben, nämlich die neben die bestehenden in Mühlleiten, sodass man da oben im Wald jetzt ein wunderbares Nachwuchszentrum hat.
Die Vogtlandschanzen, genau. Es gab ja zwei Vogtlandschanzen, eine etwas größere und eine etwas kleinere. Von der 50 Meter bin ich, glaube ich, noch gesprungen. Die andere war, glaube ich, eine 70 Meter Schanze. Und da hat man jetzt noch eine schöne Anlage reingebaut. Und es gibt ja auch noch Träume, neben die Großschanze, neben in der Vogtland Arena, dort nochmal eine Normalschanze reinzubauen. Aber kostet alles Geld. Und es ist eben sehr, sehr schwierig in Klingenthal, auch von der Logistik her, es gibt nicht viele Straßen. Es gibt eigentlich immer nur zwei Straßen. Das ist die Falkensteiner Straße und das ist die Auerbacher Straße. Früher hieß es Klingenthal 1, 2 und 3. Ja, und oben war Mühlleiten. Und das Ganze wurde verbunden durch die Leninstraße. Gut, Lenin ist tot, die DDR gibt es auch nicht mehr. Deswegen hat man die Straße dann umbenannt. Aber was man in Klingenthal eben immer sagen muss, wenn die sich irgendwas in ihren vogtländischen Schädel gesetzt haben, dann ziehen die das auch gnadenlos durch. Und das wäre natürlich auch wichtig für die Region, dass dort gerade hinsichtlich der Bewerbung für die Weltmeisterschaften 31, dass man dort sagt, Mensch, der DSV würde sich für die Bewerbung von Oberwiesenthal und Klingenthal entscheiden, dann könnte man nochmal Fördermittel freimachen. Und ich habe gestern einen ganz interessanten Beitrag gesehen im Fernsehen, dass der Freistaat natürlich in die Pflicht genommen werden könnte und das auch nicht abgelehnt hat, dort nochmal zusätzliche Fördermittel freizustellen.
Ja, die Vogtland Arena kennen wir natürlich alle, also alle, die uns jetzt auch zuhören, natürlich vor allem aus den Weltcups, nicht nur im Skispringen, sondern natürlich auch in der nordischen Kombination. Sie wurde 2005 gebaut, also 15 Jahre, nachdem man die Aschbergschanze endgültig aufgegeben hat, ist nach wie vor immer noch eine der modernsten Skisprungschanzen überhaupt, hat auch sehr viele Fans unter den Skispringerinnen und Skispringer, also gesprungen wird sie sehr, sehr gerne. Der einzige Nachteil ist, und das haben wir natürlich aus nächster Nähe schon mitbekommen, ihre Windanfälligkeit, denn als wir 2018 beim Sommer Grand Prix da waren, da haben wir nicht einen einzigen Sprung gesehen an diesem Wettkampftag. Das war sehr, sehr bedauerlich.
Dafür hat der Keterer mehr Umsatz gemacht durch uns. Ja, mussten sie irgendwie die Zeit vertreiben. Und der schöne Hans-Peter Pohl war ja mit. Wir hatten trotzdem auch, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß. Und das ist eben das Schöne in Klingenthal. Die lassen sich nie den Spaß an der Freude nehmen und irgendwas geht immer. Aber ich gebe dir natürlich recht, man hat die Anlage natürlich an so einen Hang reingebaut, wo von beiden Seiten der Wind kommt. Und da ist ja auch schon mal so ein Tornado durchgegangen in der Nähe von der großen Schanze, was sehr selten in Klingenthal passiert. Aber es ist nun mal eine Outdoor-Sportart und das wissen wir ja auch von unseren Übertragungen von Eurosport. Das kann halt immer mal passieren. Da ist keine Schanze dieser Welt gefeit davor, ne?
Aber was die Klingenthaler natürlich auch auszeichnet, ist ihre Flexibilität. Ich kann mich erinnern, dass es vor gar nicht allzu langer Zeit den Fall gab, dass ein Weltcup in der nordischen Kombination abgesagt werden musste, weil nicht genügend Schnee da war. Dann ist der am folgenden Wochenende aber auch ausgefallen. Und in der Zwischenzeit haben die Klingenthaler die Anlagen so hinbekommen, dass man den dann eine Woche später nachholen konnte.
Und das ist eben das Schöne, die sind, und das ist das, was ich bin ja selber Mitglied noch im VSC Klingenthal, das sind alles überwiegend ehemalige Sportler. Also Alex Ziron, der Chef, der das alles, der die organisatorischen Fäden in der Hand hält, und Thomas Meisinger, der fährt diesen Pistenbully und präpariert die Schanzen. Klaus Ostwald ist auch noch der kümmert sich um die Sommerrodelbahn und so weiter und so fort. Manfred Deckert, der Präsident. Und das ist das Schöne eben, die haben diese Leidenschaft für den Sport und die sagen dann, okay, eine Woche lang Arschbacken zusammenkneifen, jetzt wuppen wir das. Die brauchen natürlich auch Weltcup-Veranstaltungen. Sommer Grand Prix, letztes Oktoberwochenende ist jetzt nochmal ein Highlight, aber im Winter gibt es eben Stand heute keinen Weltcup, weder bei den Springern noch in der nordischen Kombination. Das ist natürlich nicht schön. Das tut natürlich bitterböse weh. Vielleicht springt der eine oder andere noch ab. In der NOKO gibt es Lech Plesse. Das ist noch so ein Wackelkandidat, wie ich weiß. Vielleicht sagen die nicht bei uns und dann übernimmt Klingenthal, können wir nur die Daumen drücken. Also es wäre ganz, ganz wichtig, zumal eben, du hast ja schon gesagt, die Sportler lieben ja diese Schanze und wenn dann die Hütte da unten voll ist. Und das Schöne bei dieser Anlage ist natürlich auch, dass die nicht nur Sport machen, sondern eben auch Kultur oder andere Sportarten. Ich habe letztes Jahr im Februar ein Outdoor-Eishockey-Turnier dort moderieren dürfen. 3 Tage lang DL2-Mannschaften aus Sachsen, aus Mitteldeutschland. Und 2 tschechische Erstligisten, jeden Tag 15.000 Fans da unten. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist unfassbar, was da abgegangen ist. Jetzt gibt es Volksmusikkonzerte mit Stefanie Hertel, wenn das noch aktuell ist. Und wir Vogtländer sind Stefanie kommt aus Oelsnitz, das ist so ein Nachbardorf. Ja, aber das ist eine wunderbare Kulisse. Und wenn du da, wenn die untergehende Sonne dann die Kulisse bildet, das ist einfach toll. Und ich glaube, dahin geht auch die Entwicklung, dass man solche Anlagen eben auch nicht nur als Sportanlage nutzt, sondern eben auch als Event-Location. Und Klingenthal, wie gesagt, total romantisch. Wenn ich dir alles erzählen würde, was ich im Auslauf der Aschbergschanze alles so erlebt habe, ist unfassbar. Ja. Wirklich Erinnerungen, die mein Leben geprägt haben oder Dinge, die mein Leben geprägt haben, ja.
Aber dem entnehme ich, dass du diesen Ort heutzutage auch immer noch ein bisschen vermisst. Also es ist schon auch ein kleiner Teil von dir, der mit der Anlage auch gegangen ist.
Also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Wir haben uns immer im Auslauf der Aschbergschanze getroffen. Wir haben in der Aschbergschanze unseren Abschluss des Abis gefeiert. Wir haben die 10-Klassen-Abschluss gefeiert. Wir haben Partys gefeiert. Wir sind einfach nur am Sonntag, wenn wir trainingsfrei hatten, einfach nur auf die Asch gegangen mit einem Kassettenrekorder, mit 4 Akkus, weil die hielten ja nicht lang, und haben da auf den Turm, Anlaufturm oben, uns hingelegt und haben Westradio gehört, war ja verboten. Ich habe dort meine Liebe zu Alphaville entdeckt. Ja, bin der größte Alphaville-Fan hier in der Region, weil ich im Auslauf der Aschbergschanze, Bayern 3, glaube ich, war der Sender, irgendeinen Titel von Alphaville gehört habe und gesagt, ey, das ist geil. Unser Koch, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, die Schanzenbaude war ja unterhalb der Aschbergschanze. Das war so ein Erholungsheim für Angestellte des Ministeriums des Inneren, ja, um es mal gepflegt auszudrücken. Also Erich Mielke war da, glaube ich, nie, aber seine Genossen, die haben da Urlaub gemacht. Und der Koch, der hat uns mal, ich glaube, es muss Abi-Abschluss gewesen sein, da hat er einen Hammel gebraten, unten im Auslauf. Also meine ganzen Klamotten haben eine Woche lang nach Hammel, das hat ja so einen Eigengeruch. Aber das sind alles so Erinnerungen, die ich habe, es ist unfassbar. Und auf dem Weg nach oben zur Aschbergschanze, Steinbachstraße, gab es Getränkeklass. Also die hießen ja in Klingenthal, heißen sie entweder Meine, Leonard oder Klass.
Ne? Ja.
Genau. Und da gab es das schöne Wernesgrüner Bier. Das war also Bückware, die du halt nur bekommen hast unterm Ladentisch. Wernesgrüner. Und jeden Dienstag gab es dort Wernesgrüner und du hast nur 5 Flaschen bekommen. So, und dann haben wir natürlich gesammelt, dass wenn wir eine Party hatten, dass wir da irgendwie 20, 30 Flaschen Bier hatten. Und auf der Straße da hoch bist du dann nochmal eingekehrt, hast noch was geholt. Das war alles heutzutage gar nicht mehr denkbar. Aber Das waren meine Erinnerungen an der Steinbachstraße. Und ich muss ganz kurz noch eine Geschichte erzählen. Steinbachstraße 21 hat ein lieber Freund von mir gewohnt, dessen Papa die elektronische Weitenmessanlage erfunden hat in der DDR, Professor Hochmuth, der war in der DFK. Mhm. Und der Bernd, der ist jetzt auch schon 72, der organisiert die ganzen großen Stadtfeste hier in Leipzig. Und irgendwann mal habe ich in der Zeitung gesagt, ich komme aus Klingenthal. Da hat er mich angerufen, weißt du auch, wo hast du denn da gewohnt? Ich sage, Steinbachstraße 27. Ja, ich Steinbachstraße 21. Und es stellt sich heraus, dass ich meine Fahrschule in seinem ehemaligen Wohnzimmer gemacht habe. Also es ist völlig crazy. Also egal, wo ich in Klingenthal bin, es gibt immer irgendwelche Erinnerungen, ja.
Ja, Wahnsinn. Also deswegen verstehe ich es jetzt im Nachhinein noch mal besser, dass du gesagt hast, auch können wir da bitte einmal hinfahren, weil ich ja derjenige war, der dann gefahren ist. Aber das, ja, sehr, 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 sehr schön. Jetzt noch mal viel, viel nachvollziehbarer, warum das für dich so ein spezieller Ort ist. Natürlich sehr, sehr bedauerlich, dass es den so in dieser Form nicht mehr gibt, aber zumindest haben wir jetzt mit dieser Sendung auch unseren Teil dazu beigetragen, dass die Erinnerung lebendig gehalten wird. Und ich kann mir vorstellen, wenn du demnächst mal eine Autobiografie schreiben solltest, wird das ein sehr, sehr wesentlicher Teil davon sein.
Naja, viele aus meiner Altersklasse oder aus dem Bereich meiner Altersklasse wollen gar nicht mehr darüber reden, dass wir dort Zeit verbracht haben. Ist eigentlich sehr, sehr schade. Und wir versuchen immer so ein bisschen bei unseren kleinen Dynamo-Treffen die Leute zusammenzukratzen, weil wir alle, zumindest dieser harte Kern, eben so viele schöne Dinge da erlebt hat. Der Thomas Prenzl ist jetzt Journalist der Freien Presse in Chemnitz, der ja nach wie vor noch dem Wintersport sehr verbunden ist. Wir haben unseren Tommy immer beneidet. Der war ja der Nationalmannschaft, so wie Thomas Abrates oder der Kollege Ralf Leonard. Oder Remo Lederer. Und wenn die wieder kamen aus dem Westen, ja, und haben dann Kassettenrekorder mitgebracht, überdimensionale große Kuhglocken oder Nacktbilder von Samantha Fox, wir saßen alle da und solche Augen gekriegt. Ja. Und Und jedes Mal, wenn jetzt ein Titel aus den 80ern läuft, dann läuft bei mir so ein Film ab und ich denke, ja, damals, muss ich dir vorstellen, wenn ich die Geschichte noch kurz erzählen darf, es war bei uns, war Westradio hören, also strengstens verboten, redet man nicht über Westfernsehen.
Ja, Todsünde, ja.
Aber da war ja alles, da drehst du mal an diesem kleinen Knopf, da hat man noch einen Knopf gedreht, da warst du sofort von DDR 1 auf Bayern 3. So, und wir mussten in diesem Internat unterhalb der Aschbergschanze, gab es jeden Abend einen Stubendurchgang, mussten das sauber machen und Freitag groß reine machen. Wir waren zu viert auf dem Zimmer und am Freitagabend lief immer die Bayern 3 Hitparade mit Thomas Brennecke. Das waren die neuesten Hits, gerade Neue Deutsche Welle, gab es ja jeden Freitag gab es die neue Nummer 1. Und das Kuriose war, du hast überall aus 20 Zimmern hast du dieselbe Musik gehört und immer nach dem Titel war alles still. Weil die haben die Musik angemacht und wenn der Thomas Brennecke gesprochen hat, wurde es leise gedreht. Und wenn mal einer vergessen hatte, das leise zu machen und dann kam der Verkehrsfunk, dieses ja, dann rannten die Erzieher los in die Zimmer, wer hört hier Westradio? Von der Aschbergschanze bist du hochgegangen, kein Erzieher ist uns gefolgt, mit dem Kassettenrekorder hoch auf den Anlaufturm, hast dich da oben hingelegt und hast Radio gehört, hast über dieses wunderschöne Vogtland geschaut. Das war herrlich. Das war richtig schön.
Also wenn es damals schon diesen Begriff gegeben hätte, wäre das euer Safe Space quasi gewesen.
Genau. Also das ist, wie gesagt, immer, wenn ich ein Kling da bin, ich fahre immer runter und schaue mir das an und sehr, sehr schöne Zeit.
Einmal noch die Reise in die Vergangenheit quasi, ja.
Ja, ist auch meine Verbundenheit zum Vogtland. Ich muss das ehrlich sagen, ich komme ja nun aus der Oberlausitz. Auch da habe ich natürlich noch Verbindungen, aber die prägendste Zeit in meinem Leben war eben die unterhalb der Aschbergschanze. Und deshalb fasziniert mich das auch immer wieder, weil wir als Buben natürlich von jeder Schanze springen wollten. Ja? Und wir haben die Trainer gebettelt und dürfen wir mal. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Schanze sehe, muss ich da raufkraxeln und dann denken, oh Mensch, als Kind hätte man sich da jetzt gerade in Braunlage, als Kind hättest du ja keine Platte gemacht, da wärst du da runtergefahren.
Ja, natürlich.
Und da hat er mal eine Wette verloren mit der Uli Kressler. Sollt ihr in Eilenburg nochmal springen? Wir waren ja auch mal zusammen in Eilenburg und da haben wir ja auch auf der großen oben gesessen.
Richtig, ja.
Genau.
Und ein sehr schönes Foto, ja.
Ja, und hatte keine 10 Pferde, hätte mich da runtergekriegt. Und dann bin ich dann von dieser Minischanze gesprungen und auch da habe ich mir bald in die Hose gemacht, ja. Mit der Tochter von Jens Weißflug und der Weißflug stand daneben und hat mir mich abgelästert und hat gesagt, ja, aus mir wird kein großer Skispringer, weil ich war 50 und die Kleine war 12 und die guckte mich an, hast du Angst? Ich sage, nein, ich habe keine Angst. Sehr schön.
Und jetzt hat sie das allererste Mal den Sprung in einen DSV-Kader geschafft für die neue Saison.
Wahnsinn, aber ich muss noch sagen, die Pauline Hessler, weil ich jetzt auch nochmal ein Video gesehen habe, wie sie in Lauscha von der Schanze ist. Ich habe Frau mal ein Skisprung-Wochenende geschenkt bekommen, weil sie natürlich wusste, ich möchte nochmal von der Schanze springen, ist schon eine Weile her. Und da durfte ich in Lauscha ein Wochenende von der Schanze springen. Die haben natürlich gemerkt, dass ich vorbelastet bin und ich musste jetzt nicht diesen ganzen Klein-Klein-Kram machen, sondern ich durfte schon relativ schnell dann auf diese 20 oder 30 Meter Schanze. Und da war so ein kleines Mädel, die Pauline. Und die sprang da von der mittleren Schanze hoch, runter. Die waren 9 oder 10. Und ich dachte, boah. Und dann sehe ich die zum ersten Mal im Weltcup und denke, Pauline, jetzt ist sie Mama. Jetzt hat sie ja aufgehört mit dem Leistungssport. Und deshalb auch dieses Video, wie sie in Lauscha da von der Mattenschanze sprang. Und genauso eben mit Greta von Jens Weißburg, mit vielen, vielen anderen.
Das war doch... War doch damals, als wir die Pauline zu Gast hatten, habe ich dich sogar gefragt, ob du ihr nicht genau dazu auch eine Gastfrage stellen
kannst. Genau.
Weil ich mich erinnert habe, dass du diese Geschichte
erzählt genau, hast. Sie konnte sich, glaube ich, nicht mal daran erinnern, aber das war...
Natürlich.
Aber das war, ja, und das ist schön, deshalb Skispringen ein wunderbarer Sport und gerade in Braunlage, weil wir zu Beginn des Podcasts darüber gesprochen haben, du kommst dort rein, du siehst diese Schanzen und du hast einfach das Bedürfnis, ey, komm, gib mir ein paar Ski, wenigstens. obwohl ich mir die Frage stelle, wie kommen die eigentlich im Winter da hoch? Ich bin da im Sommer hochgekraxelt. Da gibt es ja keine Treppen an der Seite. Links hoch, wenn du links die Schanze hochgehst in Braunlage, die müssen entweder, werden die hochgefahren außenrum oder die haben einen sehr guten Hausmeister, der dort alles präpariert und streut, weil wenn du mit Skisprungstiefeln hochmarschierst, wird es schwierig.
Ich meine, die sind damals auch ähnlich, wie sie es heutzutage in Schonach machen, dass sie die einfach in Bullis gepackt haben und da hochgekarrt haben. Anders glaube ich auch nicht. Aber auch sehr schön. Das wäre definitiv auch eine Anlage, der wir uns mal widmen können in Zukunft. Vor allem, wenn euch da draußen dieses Format auch gefällt. Das war jetzt ein erster Versuch. Und in dem Zusammenhang auf jeden Fall natürlich noch der Hinweis auf die beste Datenbank, wenn es rund um Skisprungschanzen geht. Skisprungschanzen.com, das Skisprungschanzenarchiv, da findet ihr auch alle Anlagen, über die wir heute gesprochen haben. Wenn ihr euch Bilder anschauen möchtet, wenn ihr euch die Historie durchlesen möchtet, seid ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Das sage ich nicht nur aus reinem Eigeninteresse. Und ich weiß auch, dass du ein sehr großer Fan dieser Webseite bist.
Absolut, gerade in Vorbereitungen auf die Eurosport-Übertragungen, ein Klick genügt und dann weiß ich auch bei jeder Saison, ihr aktualisiert es ja immer wieder,
Ja.
welche Schanzen gesprungen werden und sobald ein Schanzenrekord fällt, 2 Minuten später kannst du drauf gucken, ist die Webseite korrigiert bzw. aktualisiert. Aber über diese Schanze am Wurmberg, da müssen wir reden, weil ich das faszinierend finde. Und ich habe ja dann auch den Hans-Peter Pohl angerufen und der ist von dieser Schanze gesprungen. Der hat gesagt, ja, Braunlage, da sind wir elendelang durch den Wald gefahren und dann stand diese Schanze da. Also wenn wir das mal über Braunlage machen, müssen wir uns den HP dazu holen,
Das
denn
machen
der
wir.
ist doch von der Schanze noch gesprungen. Ich bin, Luis, wirklich, ich war 3 Tage im Harz, ich bin dreimal auf diesem Wurmberg hoch, dreimal. Und ich habe mir immer wieder vorgestellt, dieser Aussichtsturm war der Anlaufturm und diese Schanze darunter. Es schade, dass ich es nie gesehen habe. Also es ist unfassbar faszinierend.
Das habe ich dann auch gedacht. Ich hatte irgendwie 1, 2 Jahre vorher, bevor sie abgerissen wurde, den Gedanken, Mensch, fährst eigentlich mal hin, weil es ja nicht so weit weg ist von meinem Wohnort. Habe ich leider verpasst, aber wenn wir uns natürlich darauf einigen, dass wir den HP zu uns in die Sendung holen, wenn es denn in das Zoom-Meeting schafft, dann sollten wir das auf jeden
Das
Fall
war die
machen.
technische Frage bei ihm. Betreutes Kommentieren. Es gibt bei Eurosport gibt es zwei Technikwunder. Der eine ist Daniel Unger, Triathlet, mein Co-Kommentator, und Hans-Peter Pohl in der nordischen Kombination. Alleine die Androhung, er müsste jetzt mal an der Technik ein bisschen was umstellen, das
Oh.
treibt mir dann schon, ja, das treibt mich in den Wahnsinn. Nein, aber ein ganz, ganz lieber Zeitkollege, der hat jetzt gerade Verabschiedung von, beziehungsweise Verabschiedung, ich, den Empfang von Natalie Armbruster war er dabei,
Ja.
die ja Gesamtweltcup-Siegerin geworden ist. Und das ist ja auch einer, der, so wie wir das Vogtland lieben und du Arminia Bielefeld, so liebt er seinen Schwarzwald.
So ist es, ja.
War
Aber
ein schönes Schlusswort.
vielleicht solltest du dir Gedanken darüber machen, dass deine Co-Kommentatoren solche Technikwunder sind. Vielleicht liegt es auch an dir.
Ich habe mit keinem Problem. Ich kann das außer
Naja,
heute
über das, was vor dem
kann
Zoom-Meeting
ich.
passiert ist,
Ja,
hüllen wir mal den Mantel des
ich habe
Schweigens.
hier 50 Rechner stehen, weißt du, und den ich normalerweise nehme, den wollte ich heute nicht nehmen, weil mir irgendwie die Kamera abhanden gekommen ist. Dachte ich, nehme ich mal schnell den Laptop, aber da musste man noch ein bisschen was umstellen. Aber
Ja,
es hatte
sehr schön.
geklappt. Sehr schön.
Damit würde ich sagen, wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Es hat mir großen Spaß gemacht und lässt mich einmal mehr die Frage stellen, warum wir das nicht schon vorher gemacht haben. Aber umso schöner, dass es jetzt geklappt hat und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns in deine Vergangenheit zurückgeführt hast, lieber Roman.
Dankeschön, lieber Luis. Immer wieder gern und auf ein neues. Und ja, wenn ihr vielleicht Schanzen mal vorgestellt bekommen wollt, alte, moderne, neue oder die es nicht mehr gibt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und dann fragen wir mal unser Skisprung-Schanzenarchiv, unser wandelndes und dann plaudern wir ein bisschen.
So machen wir es. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe. Gilt natürlich wie immer, fliegt, soweit es geht.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.